Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Miglitz und Josef Braun.
Hallo Josef, schön dich zu sehen.
Hallo Lynn, schön dich zu sehen.
Du, hast du eigentlich eine Meinung zum Thema Büchermerch?
Büchermerch?
Ja.
Ja, eine sehr unausgereifte. Und du so?
Nee, da kommst du mir jetzt nicht so leicht davon. Also, hast du welche?
Okay, soll ich anfangen?
Ja.
Was wäre Büchermerch? Diese Karten zum Beispiel, die es dazu gibt oder so Harry Potter-Figuren, die man…
Naja, also, auch so Taschen, Mützen, alles, was du dir vorstellen
kannst. Ja, da bin ich irgendwie
ziemlich
unempfindlich, muss ich sagen. Im Sinne von, ich würde mir da, glaube ich, also das, ein spezielles Buch kriegt mich da nicht so. Aber ich habe zum Beispiel von Buchhandlungen… Weißt
ja,
du, so
von
berühmte
Verlagen,
Buchhandlungen?
Wie ist es so von Verlagen? Hast du Verlagsmerch?
Nee. Da hätte ich auch irgendwie keinen Bock drauf.
Ah ja, okay.
Was ich allerdings hatte, sind so diese, kennst du diese Suhrkamp-Taschenbücher? Also die, wo man so reinschreiben kann, einfach so
die
kleine Bücher.
Ja.
Ja, die sind halt unfassbar billig, gell? Hm. Und schön einfach so. Davon hatte ich mal richtig viele. Ja. Aber da, also die Verlage kriegen mich nicht, sondern nur die Autoren und Autorinnen.
Ja, verstehe.
Wenn die jetzt so persönlichen Merch
Heike
Geisler-Merch. So weißt du, so auf der Seite kannst du dir so kaufen. Das würde ich, da wäre ich vielleicht anfällig, aber so.
Kleine Inspiration,
aber
Josef,
so von
das
den
ist
Verlagen,
ein super Tipp.
So, ne? Wie sieht's bei dir aus?
Naja, ich bin anfällig dafür, ich habe aber kaum was. Also ich habe tatsächlich nur eine Cappy von Edith, dem Literaturmagazin. Mhm, und ich habe einen Beutel, einen Jutebeutel, der damals entstanden ist, als ich 2017 oder 18 bei der Tippgemeinschaft, der Anthologie des Deutschen Literaturinstituts, in der Redaktion war.
Ja.
Da haben wir so einen Stoffbeutel gemacht, den liebe ich heiß und innig, den habe ich auch noch. Ansonsten habe ich kein Verlags- oder Büchermerch, aber schon allein diese New Yorker Tote Bag, ne? Bei mir löst das irgendwas aus. Also es gab jetzt einen Artikel im Börsenblatt, da haben sie berichtet, dass viele Verlage mittlerweile auf Non-Book angewiesen sind. Mhm. Ja, also viele Verlage machen, um ihr Einkommen aufzuhübschen, quasi Non-Book-Artikel. Wir hatten das ja auch, dass es
diesen Buchladen gibt.
Genau, bei den
auch,
Buchhandlungen,
ne?
Ist das ja ganz ähnlich, beziehungsweise bei den Verlagsbuchhandlungen,
aber
die das
bei
dann
den
machen.
Anderen, ne? Da
genau.
Hast du ja überall diese Riesenregale mit
richtig.
Anderem Zeug.
Spielzeug, Schreibwaren und so weiter. Und ich finde trotzdem, auch wenn ich mich da dann halt trotz meiner Begeisterung ganz gut abgrenzen kann, dass die halt eben ein ganz bestimmtes, ne, die bedienen ja an ein Bedürfnis, nämlich zum Beispiel sich zu positionieren. Also wenn du in der Öffentlichkeit eine Suhrkamp-Kappe trägst, dann weißt du halt, dass die richtigen Leute, die du damit auch ansprechen willst, sozusagen diesen Code dechiffrieren können. Also es ist ja auch eine Form der Selbstdarstellung und das
genau.
Verstehe ich irgendwie schon. Ist wie ein Bandshirt eigentlich, finde ich. Und gleichzeitig finde ich, dass die besten Merch-Dinge gar nicht mehr so präsent sind. Es gibt in Leipzig das Bibliotop, ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist so ein ganz toller Bücherort. Da sind so ganz viele Verlagsarchive quasi, mhm. Sammlungen von schönen Büchern, aber eben auch von Buchmerch und das absolute Highlight dort. Und dann bin ich fertig, ist ein Toaster, der das Langenscheid-L auf den Toast toastet. Und
okay.
Ich finde, da ist eine Cappy echt noch harmlos gegen das Teil. Also wenn ihr mal so richtig abgefahrenen Büchermerch sehen wollt, dann müsst ihr ins Bibliotop nach Leipzig kommen.
Im Vulkan.
So, Lynn, manchmal haben wir ja so Wochen, wo es kaum Neuigkeiten gibt und dann gibt es so viele, dass wir auswählen müssen. Und wir starten heute mal mit zwei Preisen rein. Und zwar der International Booker Prize wurde wieder verliehen. Du erinnerst dich vielleicht, das ging
war das nicht erst?
Ja, das kommt einem immer so vor, ne?
Ja.
Letztes Jahr ging es nämlich an Jenny Erpenbeck und das haben wir dann auch besprochen und sowas. Jetzt ist schon wieder einer verliehen worden, einmal im Jahr. Und das gewinnt ja immer die Autorin, der Autor mit der Übersetzerin oder dem Übersetzer zusammen. Das ist ja auch das Schöne ein bisschen an diesem Preis. Und die diesjährige Gewinnerin ist sozusagen in ganz vielen Bereichen eine Erste, eine Pionierin, um es besser zu sagen. Und sie heißt Banu Mushtaq und stammt aus Indien. Und sie teilt sich den Preis mit der Übersetzerin Deepa Bashti. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und zwar, zum ersten Mal wurde eine Autorin aus der indischen Region Karnataka ausgezeichnet. Das war sozusagen ein erstes. Dann ist sie mit 77 Jahren die älteste Autorin, die je gewonnen hat.
Wow.
Und Hartlamp, also Hartlamp, ihr Buch, ist der allererste Kurzgeschichtenband, der ausgezeichnet wurde bei diesem Preis. Also die hat echt abgeräumt sozusagen.
Würde ich auch mal behaupten.
Und um was geht's in diesen Geschichten? Es geht um das Leben muslimischer Frauen in dieser Region. Und wobei das Leben hier vor allem das Leiden dieser Frauen meint, die sind einerseits nämlich eine Minderheit als Muslime in der Region und gleichzeitig leben sie halt noch zusätzlich dadurch, dass sie eh schon ausgegrenzt werden, in einer extrem patriarchal geprägten Gesellschaft, wo sie einfach in großen Bereichen einfach unterdrückt werden. Ne? Und Mushtaq schreibt dann eben über so Themen wie häusliche Gewalt, den Verlust von Kindern und so weiter. Und dazu muss man vielleicht wissen, dass Mushtaq nicht nur Autorin ist, sondern eben auch Anwältin und Aktivistin. Das heißt, sie schreibt über die Fälle, das hat sie auch selber mal so gesagt, die sie nicht loslassen und sucht quasi nach Antworten dann in der Literatur. Das muss also eine sehr dringliche Literatur auch sein. Und sie hat erzählt, dass wenn Frauen zu ihr kommen und wollen quasi legale Hilfe, also von ihr als Anwältin, ne, dass die dann die ganzen Emotionen auch mitbringen, dass es ja nicht nur darum geht, Hilfestellung zu leisten und vor Gericht zu gehen, sondern diese ganzen emotionalen, den ganzen emotionalen Missbrauch und so, den teilen sie dann mit ihr. Und dann meinte sie, sie wird von diesen Gefühlen einfach verfolgt, von diesen Geschichten verfolgt. Und dann schreibt sie sie auf und merkt das erstmal sozusagen, wie es in ihr wächst. Und dann irgendwann wird das zu einer Geschichte. Und ich hoffe jetzt einfach, dass, weil das gibt's noch nicht auf Deutsch, aber ich gehe da fest davon aus, dass das bald übersetzt wird und dann müssen wir das unbedingt besprechen, weil ich finde, das klingt unfassbar gut.
Ja, wir sollten eh wieder über Erzählungen reden.
Ja, und wir haben noch eine Autorin. Ich bin nicht ganz sicher, den hatten wir über Bernardine Evaristo schon mal gesprochen.
Ich erinnere mich nicht, aber das muss ja nichts heißen.
Nee, wir sind ja jetzt schon 3 Jahre alt. Also insofern,
ja.
Ich habe gelesen, in Podcast-Jahren wären das 18.
Echt?
Haben die bei Podigy geschrieben, ne? Keine Ahnung, wie die da drauf kommen.
Voll, yeah.
So wie Hundejahre, weißt du? gut, aber wir sind jedenfalls 3 oder 18 oder wie auch immer. Und Bernardine Evaristo, ich habe ein Buch von ihr gelesen, das hieß Manifesto. Berühmt geworden ist sie mit einem Buch, das hieß auf Deutsch, glaube ich, Ich, Mädchen etc. Und ich habe aber dieses Manifesto-Buch von ihr gelesen und da schreibt sie so über ihren Werdegang, weil die hat so einen sehr ungewöhnlichen Werdegang. Die hat erstmal in sehr, sehr kleinen Verlagen und Projekten veröffentlicht, hat sich dann so in London in verschiedenen Wohnungen gewohnt, immer so hin und her, da mal auf dem Sofa geschlafen, da mal kurz eine Bleibe gehabt und hat sich dann irgendwie so hochgekämpft und hatte dann diesen enormen Erfolg mit diesem Buch, was auch sehr ungewöhnlich war. Und jetzt bekleidet sie mehrere Positionen in der britischen Literaturlandschaft und setzt sich halt extrem für Diversität ein, so, ne? Und dafür wurde ihr jetzt auch ein Preis verliehen und das ist ein ziemlich heftiger Preis. Und zwar, der heißt Women's Prize Outstanding Contribution Award und ist, also es gibt quasi in Großbritannien einen Preis. Das ist der Women's Prize for Fiction. Den hat sie noch nie gewonnen, aber den kann man jährlich gewinnen für sozusagen einfach das beste weibliche Buch oder die beste weibliche Autorin. Und der hat jetzt 30-jähriges Bestehen gefeiert und dann haben sie gesagt, okay, wir machen sozusagen einmal so einen richtigen Hammerpreis noch dazu, um das zu würdigen, dass wir jetzt 30 Jahre alt sind.
Wie viel ist das dann in Preisjahren? Ist das dann auch mehr als 30?
Genau, bestimmt schon 200 Jahre. Das Preisgeld ist auf jeden Fall einiges. 100.000 Pfund, umgerechnet 119.000 Euro kriegt Bernardine Evaristo.
Und ach, die kriegt denn jetzt den Zusatzpreis?
Die kriegt den jetzt. Die kriegt jetzt den Zusatzpreis für ihr Engagement, gar nicht für ein spezielles Buch quasi. Und sie sei eine weltweit gefeierte Autorin und eine leidenschaftliche Verfechterin der Inklusion in der Kunst. Das steht in der Begründung. Dann wird darauf verwiesen, da sind wir wieder beim Thema Preiskarussell, wie viele Preise und Ehrungen und Nominierungen sie schon bekommen hat, das sozusagen, um das zu unterfüttern, warum sie es auch wirklich verdient hat, ne? Genau, aber es wird eben vor allem auch nochmal so betont, dass sie sich halt wirklich dafür einsetzt, auch Stimmen hörbar zu machen, die sonst schwer haben. Und ich finde, das ist irgendwie so ein Preis, wo ich mich einfach gefreut habe, wo ich so dachte, okay, wenn ihr so viel Geld rausschmeißt an eine einzige Autorin, was ich sozusagen so, da wäre mein Kritikpunkt, wo ich so denke, warum macht ihr nicht 3 oder so? Es gibt so viele Leute, die Geld brauchen, ne? Und sie ist jetzt schon einfach auch eine, die schon bekannt ist und die auch schon Geld kriegt durch verschiedene Preise und Jobs und sowas, weil ja einfach nicht so viel Geld da ist. Und trotzdem, wenn eine Person so viel Geld kriegt, dann doch gerne so eine, die sich wirklich in ihrem Alltag dafür einsetzt, anderen zu helfen, die eben nicht so eine Aufmerksamkeit haben.
Und das Beste wäre doch, wenn sie es sich leisten könnte, dieses Preisgeld genau dafür auch weiter zu benutzen, oder? Und Projekte zu starten oder zu unterstützen,
genau,
die sich für Diversität einsetzen.
Total. Das heißt, das sind zwei Meldungen, die uns gefreut haben. Aber Lynn, wir haben auch zwei Meldungen, die traurig sind.
Ja, stimmt.
Und da kommst du dran.
Da komme ich dran. Ich darf heute die schlechten Nachrichten überbringen, aber wir sind ja auch mit unserem Wochenturnus eh immer so ein bisschen von gestern, deswegen werden es viele schon gehört haben. Aber es sind zwei sehr wichtige Schriftsteller kürzlich verstorben, Edmund White und Ngugi wa Thiong'o. Und ich werde dir jetzt ein bisschen was über beide erzählen. Sie haben einen gemeinsamen Nenner, nämlich New York. Edward White ist dort in seinem Haus in New York im Alter von 85 Jahren verstorben und Ngugi wa Thiong'o hat dort an der New York University gelehrt. Thiong'o ist einer der bedeutendsten Schriftsteller Ostafrikas gewesen, hat über seine Heimat Kenia geschrieben und den Weg Kenias von einer Kolonie hin zu einer Demokratie. Und besonders ist und bemerkenswert, dass er ab 1977 in seiner Erstsprache, nämlich der Sprache Kikuyu, geschrieben hat. Das ist eine Sprache, die dort ein Stamm spricht. Und wir hatten das schon öfter mal erwähnt, dass ja gerade dann, wenn es um kleine und Kleinstsprachen geht, wir gar nicht alle oder viele Texte kennen können, weil die gar nicht erst übersetzt werden. Was für uns, und da haben wir wieder das Schlagwort Diversität, ein Riesenverlust ist. Und gleichzeitig hat Thiong'o das mit so viel Selbstbewusstsein gemacht, dass eben aus dieser kleinen Sprache seine Werke dann trotzdem in ganz viele andere Sprachen und immer auch ins Englische übersetzt worden sind. Es gibt auch viele im Deutschen und ich habe dir dazu mal ein kleines Zitat mitgebracht, was er gesagt hat über die Verwendung und das Sprechen dieser, Schreiben und Sprechen dieser Sprache. Ich glaube, dass mein Schreiben in der Kikuyu-Sprache, einer kenianischen Sprache, einer afrikanischen Sprache, fester Bestandteil des anti-imperialistischen Kampfes der Völker Kenias und Afrikas ist. Und er erklärt dann eben, dass dadurch, dass wir durch oder dass diese Menschen durch diese Kolonialsprachen in den Schulen quasi schon lernen, die eigene Kultur zu verachten, dass er es deswegen eben besonders wichtig findet, den Kindern früh beizubringen, diese Stammessprachen und Volkssprachen weiterzusprechen und weiterzugeben. Lieben wir natürlich und was wir nicht lieben, oh Gott, was für eine Überleitung. Thiong'o ist natürlich, du kannst dir das vorstellen, bei dem Einsatz, den er gezeigt hat, immer auch verfolgt worden. Er war inhaftiert, er wurde gefoltert, hat schließlich 22 Jahre im Exil in England gelebt, ist später in die USA gegangen und ist dort jetzt verstorben. Ehrlicherweise habe ich nichts von Thiong'o gelesen. Wie sieht das bei dir aus?
Ging mir auch so.
Ja, ich finde das immer.
Da werden einem so Leerstellen einfach so bewusst, ne? Und aber da wird einem auch wieder bewusst, dass man halt so voll oft so einen krass zentrierten Blick irgendwie so hat, weil es findet dann ja auch einfach nicht so statt. Zumindest habe ich jetzt nicht im Buchladen ihn so viel liegen sehen oder
das
so.
Das stimmt.
Damals, ne?
Und
also
auch
so
wir haben da natürlich einen sehr eurozentristischen Blick auf die
voll,
Buchbranche. Finde ich auch wichtig, dass sich der Blick da weitet. Wie mit dem Preis jetzt, den du vorhin erwähnt hast, ne? Diese Schriftstellerin hatte ich auch überhaupt nicht auf dem Schirm. Okay, kommen wir mal zurück zu Edmund White. Er ist in Ohio geboren und der war ebenfalls extrem engagiert. Also wir haben da wirklich zwei Schriftsteller verloren, die sich extrem eingesetzt haben für die Gesellschaft. Der hat ganz viele autobiografische Bücher geschrieben, in denen es um schwule Beziehungen und schwulen Sex geht. Und das in einer Zeit, in der Homosexualität noch als Geisteskrankheit gegolten hat und mit Verfolgung und Stigmatisierung behaftet war. Und viele seiner Bücher haben Kultstatus. Dann zum Beispiel das tolle Buch mit dem Titel The Joy of Gay Sex. Und mehrere hundert Menschen in seinem Umfeld, also auch hier eine Biografie mit vielen Schicksalsschlägen, sind an AIDS gestorben. Da habe ich auch wieder an Olivia Lane gedacht und ihr New York Buch. Und Edmund White selbst war auch HIV-positiv. Sein letztes Buch ist im Januar erschienen, also es ist wirklich nicht lange her. Der war bis zuletzt sehr produktiv und hat seine Liebesbeziehungen und sein Sexleben verhandelt unter dem Titel The Loves of My Life. Auch ein Autor, den ich noch entdecken darf und da freue ich mich sehr drauf. Und auch wenn es ein trauriger Anlass ist, bin ich dankbar, dass wir auf diese Weise wieder so ein bisschen unseren Blick weiten können auf bestimmte Literaturen. Aber ich bin richtig traurig, dass wir diesmal schon mit toten Leuten einsteigen. Das machen wir sonst immer nur zum Schluss.
Ja, das stimmt. Ich habe zu Edmund White noch kurz, wollte ich dir noch erzählen, dass ich auf Instagram gesehen habe, dass Edouard Louis so einen persönlichen Nachruf quasi geschrieben hat, also ne, so einen persönlichen Text.
Ja, fehlt ihm jetzt schon, hat er gesagt.
Genau,
ne?
Und wo er auch so ein bisschen beschrieben hat, dass das halt so ein Mann war und das wünscht man sich ja irgendwie von den Älteren, wo wir auch bei Bernardine Evaristo vorhin waren, die sich quasi dafür einsetzen, auch die, also die sich den Jüngeren öffnen. Also ne, er hat einfach beschrieben, dass er auch als Mensch extrem supportive quasi war. Ich habe gerade das englische Wort schneller und extrem ja einfach da war, sich gekümmert hat, unterstützend war, nicht irgendwie versucht hat, sich so abzusetzen oder zu zeigen, so ich bin der, der schon alles weiß und du bist jetzt hier, du fängst jetzt an oder so, sondern einfach so diese geistige Offenheit, dies und das fand ich einfach schön, schöne Anekdote über ihn und damit schließen wir dieses Kapitel.
Die helle Kammer. Josef, ich freue mich total auf die heutige Folge, weil wir wollen über zwei Gedichtbände sprechen und ich muss sagen, das Buch, das ich dir heute mitgebracht habe, ist, glaube ich, gerade eins meiner absoluten Lieblingsbücher. Es ist Nach Eden von Daniela Seel. Sie ist 1974 in Frankfurt am Main geboren, arbeitet als Übersetzerin, Verlegerin, ich sag nur Cookbooks, ein toller Lyrikverlag, und vor allem eben als Autorin in Berlin. Und sie hat zum Beispiel bei Cookbooks auch viel von Martina Hefter rausgegeben, die ja den Deutschen Buchpreis bekommen hat. Also auch eine wichtige Figur für den Literaturbetrieb. Und in frühen Bänden hat sie sich schon, und das war 2019, unter dem Titel Auszug aus Eden mit dem Paradiesgarten beschäftigt. Das ist damals beim Verlag Peter Engstler erschienen und mittlerweile vergriffen. Und jetzt ist eben bei Suhrkamp Nach Eden erschienen. Und finde das ganz interessant, schon allein am Titel, dass es erstmal so eine Doppeldeutigkeit mit sich bringt. Ja? Also Auszug aus Eden und dann nach Eden kommen wir jetzt zurück oder haben wir hier ein zeitliches Hinterher. Und was ich schon, ich finde es immer super schwierig, über Gedichte zu reden, aber ich gebe jetzt hier mal, ich gehe jetzt hier mal so rein und versuche das mal irgendwie für dich zu fassen und du kannst einfach fragen, wenn du irgendwas genauer wissen willst. Ich finde, das ist so ein Buch, das man einfach aufschlagen kann und direkt überwältigt ist von dem, was man liest und gleichzeitig aber ohne, dass diese Auszüge, die man dann aufschlägt, sentenzhaft sind. Ja? Also das Ganze ist ein Langgedicht, das sehr eng miteinander verwoben ist und aufeinander aufbaut. Ich mag das auch irgendwie sehr gerne, gerade diese Form des Langgedichts zu lesen und nicht so diese eher fast schon stückige Form von einzelnen Gedichten, die sehr wenig Bezug aufeinander nehmen. Gleichzeitig könnte man es auch als lyrischen Essay bezeichnen, denn es umkreist Themen wie Krankheit, Alter, Sterben, das Licht, Grenzen und Gewalt und leuchtet die auch, das klingt jetzt sehr abstrakt, an ganz konkreten Dingen aus, auf die ich noch kommen werde. Gebunden werden diese Themen auch so ein bisschen an das titelgebende Paradies, an den Garten Eden. Und durch diese Verknüpfung wird sozusagen versucht, so lese ich das Buch, eine Überwindung der Paradiesvorstellung zu begründen durch eine feministische Umdeutung der Eva-Figur. Die spielt hier eine ganz, ganz große Rolle. Und das Ganze auch mit einer genauen sprachlichen Untersuchung, einer etymologischen Untersuchung, denn das Paradies ist in der Wortbedeutung, in der Herkunftssprache schon immer ein Wort, das mit der Grenze verbunden ist und auch mit der Ausgrenzung. Und über diese Themen schreibt Daniela Seel dann in dieser wirklich sehr, sehr klaren, poetischen Sprache, die teilweise fast schon ins Prosaische geht, aber immer verdichtet und das Ganze wächst sich dann eben über diese ganzen Seiten aus zu einem Plädoyer für die Sterblichkeit, also für eine neue Utopie des Todes als wesentliches Merkmal des guten Lebens. Denn die Theorie ist quasi, dass Eva ganz bewusst vom Apfel gegessen hat, um das Paradies zu verlassen und uns damit erst das Menschsein geschenkt hat, die Befähigung zum Sterben. Und Was ich auch bemerkenswert finde und das vielleicht als einen letzten Satz dazu, bevor ich dir auch ein kleines Stück vorlese, hier wird eben auch nachgedacht über Geburten, über Fehlgeburten, über Euthanasie, aber ohne das Ganze zu romantisieren. Ja, das ist ja sowas, was man bei Gedichten vielleicht schnell vermuten könnte, aber die Schwere dieser Themen webt Daniela Seel hier ganz selbstverständlich ein und schafft dadurch gleichzeitig eben auch einen Raum, der sehr bestürzend, sehr bedrückend ist. Aber es ist folgerichtig. Also ich mag dieses essayistische Prinzip, dass das alles miteinander verstrickt wird. Und es ist eine sehr schöne Form der Denkbewegung, die sich hier verfolgen lässt in einer ganz besonderen Sprache.
Josef
schweigt ergriffen.
Ich, ja, ich warte jetzt auf die große Lyrik.
Ja, aber willst du vorher noch was wissen? Ich weiß nicht, mir kam das jetzt so. Ich dachte erst, ich laber übelst rum, aber es war extrem präzise. Ich bin begeistert von
mir. Ja, ich finde auch, es war präzise. Es sind keine Fragen offen, nur die, wie hört sich's an?
Okay, ich habe dir mal einfach irgendeine Stelle rausgesucht, wo vieles hinkommt, was ich gerade
in dem Buch, in dem alle Stellen toll sind.
Genau, es ist wirklich so. Ich will es die ganze Zeit bei mir tragen. Die endlos von Klopfen umschlagene Ebene. Walnuss, dann Wüstung, dann Flieder. Ich trage die Kanne hinaus, dass sie sich füllt mit Wasser, mit Steinen. Es ist Eva, die von der entsetzlichen Baumlosigkeit unter den Bäumen spricht. In der Ebene fasst sie mich an, aber ich will weiter, weiter hinaus, eine Entscheidung zu fällen wie einen Baum. Du erkennst sein Gewicht, wenn er dich übers Wasser führt. Was Freiheit ist, weiß ich nicht. Freiheit, sagt Eva, ist die entsetzliche Lust, sich an den Wind zu verlieren.
Ja, ich will es auch lesen. Du hast mich überzeugt, Lynn.
Ja.
Aber ich werde dein Exemplar wahrscheinlich nie bekommen, weil du es immer bei dir trägst, also werde ich mir wahrscheinlich eins besorgen.
Nein, man sollte ja die guten Bücher eh immer doppelt und dreifach kaufen, aber es könnte sein, dass ich es dir ausleihe, weil ich festgestellt habe, dass ich eventuell 3 Bücher von dir noch zu Hause habe, die du bestimmt auch bald mal wieder haben willst.
Machen da so, wir dealen dann noch, wir kriegen das noch hin. Und wir kommen nochmal auf einen Autor zurück, den wir auch schon mal besprochen haben. Und da musste ich jetzt gerade auch dran denken, weil du hast gesagt, Umdeutung der Eva-Geschichte. Das letzte Buch, was wir von unserem Autor gelesen hatten, war eine Umdeutung der Maria-Figur.
Ja.
Und auch eine ziemlich starke. Das Buch hat uns beiden gut gefallen.
War
Marias
ja auch eine
Testament.
Extrem poetische Sprache.
Genau. Ja. Und der Autor ist Colm Teubin. Und anders als Daniela Seel ist Colm Teubin eigentlich ein Romanautor oder Novellen, jedenfalls eher Prosaautor, so könnte man es vielleicht sagen. Und das Lustige war, kurz nachdem wir unsere Folge aufgenommen hatten und beide ja über dieses Buch Marias Testament so begeistert waren, habe ich in der SZ eine Rezension gelesen, dass es ein Gedichtband von Teubin gibt. Und dann wollte ich ihn unbedingt lesen. Es ist tatsächlich der erste Gedichtband überhaupt von ihm. Und genau, ich hatte schon gesagt, er ist vor allem für seine Romane berühmt, unter anderem den Roman Brooklyn, der auch verfilmt wurde. Und Teubin selbst bezeichnet seine Lyrik als Gelegenheitsgedichte, quasi Texte, die er in bestimmten Momenten der Inspiration geschrieben hat. Und das finde ich ist erstmal ganz gut zu wissen, weil dann kann man das so ganz gut einordnen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, auch von anderen Schriftstellern und Schriftstellerinnen. Es gibt einfach einige, die eigentlich Prosa schreiben, aber dann halt mal in so bestimmten Momenten irgendwie, wo sich so ergibt,
so einen lyrischen
wo die Inspiration,
Moment.
Genau, und dann schreibst du es halt auf, aber du hast quasi nicht so viel, dass du da jetzt die ganze Zeit Gedichtbände noch parallel schreiben würdest. Und ich glaube auch, Teubin selber würde gar nicht von sich jetzt behaupten, ich bin jetzt so ein großer Dichter und muss jetzt auch noch ein lyrisches Werk haben oder so, sondern ich schreibe die halt einfach und irgendwann hatten sich offensichtlich so viele angesammelt, dass man sagt, okay, dann macht man ein Buch draus, ne? Es gab auch mal, Diogenes hat so mal so ein Sammelband gemacht, nur mit Gelegenheitsgedichten. Es war ein unfassbar langer Band mit extremst unterschiedlicher Qualität in der Lyrik.
Das glaube ich.
Aber von ganz berühmten Namen, weißt du?
Ja, ich finde, kurzer Einschub dazu, ich finde immer, das ist so ein ziemlich zweischneidiges Schwert, weil einerseits, okay, jemand, der einen großen Output hat, erfolgreich ist und der dann halt ab und zu so ein Gedicht schreibt, das kann natürlich auch toll sein. Und wenn ich mir jetzt so vorstelle, so unzusammenhängende Gedichte, die in so Mußestunden entstanden sind, die dann einfach so zusammengeklatscht werden, ich sag jetzt mal übertrieben, ja, um da auch noch was draus zu machen, da bin ich ja erstmal skeptisch, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Vor allem, wenn man eben so ein Gedichtband wie den von Daniela Seel hier in der Hand hat, der halt, wo halt wirklich klar ist, da gehört alles zusammen, das ist aus einem Guss, das ist mit ganz zu Recht und aus ganz bestimmten Gründen hinter zwei Buchdeckeln versammelt. Das ist auf jeden Fall kein Gelegenheitsgedicht, keine Ausschussware oder so. Und gerade für alle die, die hauptberuflich Lyrik schreiben, oder naja, beruflich ist immer so eine Sache bei der Lyrik, ne? Aber die hauptsächlich Lyrik schreiben und da wirklich so Bände konzipieren, wenn man das so gegenüberstellt, da frage ich mich dann schon, was kann das jetzt? Also da musst du mich jetzt sehr, sehr abholen damit.
Ich glaube, die Kritik ist bis zu einem gewissen Punkt berechtigt und das habe ich auch immer bei solchen Lektüren. Und ich würde auch sagen, einen Teil der Besorgung, der Angst sozusagen, in welche Richtung das gehen könnte, wird auch bei diesem Buch, was übrigens Vinegar Hill heißt, nach einem berühmten irischen Hügel, an dem auch Geschichte stattgefunden hat und der auch für Turbine persönliche Bedeutung hat. Also das wird auch eingelöst sozusagen in den Teil der Befürchtung. Also es ist immer ein bisschen was anderes nochmal als jetzt so ein Gedichtband wie Daniela Seel. Gleichzeitig würde ich aber sagen, ist es ja auch in der Prosa so, dass es manche Bände gibt mit Kurzgeschichten oder mit Romanen, wo man so denkt, okay, was hast du dir da jetzt als Thema überlegt? Oder
ja, wie hängt
gehst
das
du das
zusammen?
Wirklich genau? Ja. Also das ist sowas, das kann man immer irgendwie vorbringen. Und ich würde sagen, was Turbine auf der Habenseite hat, ist, dass die Gedichte alle einen sehr stark autobiografischen Bezug haben. Das heißt, sie sind so ein bisschen wie so eine Perlenkette, an der er seine Autobiografie irgendwie ein Stück weit erzählt. Und das ist zumindest, wenn man das liest, so, dass man dann nicht so dieses Gefühl hat, okay, jetzt kommt irgendwie noch ein Gedicht über einen Küchentisch und dann geht es irgendwie noch jetzt irgendwie über eine schöne Autofahrt und weißt du, was ich meine?
Ja, ich
sondern man hat schon ein bisschen, das ist schon mal als Konzept was, ne? So, dann geht's viel, weil er irischer Autor ist, um die irische Geschichte und um seine eigene Verwurzelung darin. Also so diese Autoren wie Turbine, die sind ja in der Zeit aufgewachsen, als es diese Troubles noch gab in Irland und die haben die Gewalt mitgekriegt, die Bombenattentate und so weiter, die Hinrichtungen, die Brutalität der Polizei, der Briten und so weiter. Das heißt, diese Sachen finden sich in diesen Gedichten und sind quasi von Zeitzeugen dann geschrieben. Man merkt allerdings gerade bei diesen irischen Gedichten auch stark die Vorbilder, also die werden dann auch in den Texten benannt. William Butler Yeats ist einer der berühmtesten britischen, aber eben auch irischen Dichter und ein bisschen jünger, Seamus Heaney, ne, der Nobelpreisträger, der übrigens zu meinen absoluten Lieblingsgedichtern gehört. Und da ist es dann natürlich so, ein bisschen wie jetzt bei deinem Bezug so nehmen auf andere Leute, die das wirklich so komplett machen, ist es natürlich auch so, wenn bei Turbine jetzt irgendwie Seamus Heaney auftaucht und man sich dann an seine Irland-Gedichte erinnert, denkt man so, vielleicht hättest du den Namen gar nicht erwähnen sollen, weil sozusagen dagegen, du setzt da den falschen Spiegel und das will er ja auch gar nicht, aber sozusagen dann wird einem das einfach auch nochmal so bewusst. Also dieses Gelegenheitsgedichte, das kommt einem irgendwie immer wieder so in den Sinn, während man dieses Buch liest. Ansonsten geht es viel um queeres Leben auch natürlich für Turbine in den USA und in Irland. Und ein Gedicht fand ich da ziemlich berührend und kann man so ein bisschen rausstellen auch. Da treffen sich quasi zwei ältere schwule Männer und ich glaube, die gleichgeschlechtliche Partnerschaft oder Ehe wurde gerade erlaubt. Mhm. Und die wandern so durch die Straßen und denken sich so irgendwie alles, was das für uns damals bedeutet hat, zu daten, das gibt's nicht mehr. Also die haben dann immer so dieses, das war doch die Ecke, da hat man sich immer heimlich getroffen. Und wenn man das und das wusste, hat man dann immer, ist man da immer reingegangen und so. Und jetzt ist es alles aber so egal, weil jetzt ist halt eh erlaubt so. Ne? Und das ist irgendwie auch so ein bisschen so diese Melancholie und dieses Nachdenken über die Zeit oder so, würde ich sagen, ist auch in diesen Gedichten total stark da. Und ich würde aber sagen, die schönsten Gedichte sind die, wo er über den Tod schreibt. Über den Tod seiner beiden Eltern. Da gibt es sozusagen verschiedene Gedichte. Die Begegnung mit dem Tod, mit dem Alter. Und da würde ich gerne auch, dass wir es einfach mal hören, kurz eins rezitieren, beziehungsweise würde ich dich einfach beten. Ich weiß,
aber sehr gerne.
Ich weiß, du machst das dann immer aus dem Kalten. Aber das Gedicht Dezember kannst du, glaube ich, ganz gut vorlesen. Und ein Punkt vielleicht auch dazu, du hattest das vorhin auch so bei Daniela Seel gesagt, so dieses erzählende Element, dieses so ein bisschen prosahafte Element,
ja.
Das hat man bei ihm halt auch stark in den Gedichten.
Dann lese ich jetzt mal Dezember. An jenem Tag im Dezember fragte ich mich, was mir fehlen würde. Dezemberlicht. Die Luft flüssig und grau, eine Stunde vor der unentschiedenen Stunde. Die Zeit, da der halbe Kopf voller Träume ist, die Gabe schier überwältigender Klarheit, ein paar Bücher und Musik, die man nie mehr hören wird, das Berühren von Haut, deine Hand. Als ich zum ersten Mal vom Tod reden hörte, war ich 8, gerade zurück aus der Schule, und meine Mutter sagte mit einem Blick in den Spiegel, dass mein Vater sterben werde, was bald geschah. Seitdem habe ich nicht mehr viel Vertrauen in irgendwas. Wenn ich mir zum Beispiel die Namen derer, die ich liebe, ins Gedächtnis rufe, scheue ich mich, das zu flüstern, was ungesagt blieb.
Und ganz zum Abschluss dieses Bandes, wo es noch mehr solche Gedichte über den Tod drin gibt, die mir wirklich sehr gut gefallen haben von ihm, möchte ich nochmal sagen, dass diese Reihe, also wenn der Hansa Verlag Gedichte macht, sehen die Bände einfach total schön aus.
Ja, ist ein wunderschönes
Buch. Ich finde,
die
schaffen das extrem oft und das, sie haben einige große Dichter und Dichterinnen auch sozusagen in ihren Reihen, die sie eben rausbringen, und die schaffen es wirklich, dass du total Lust kriegst, diese Lyrikbände in die Hand zu nehmen. Und da würde man sich manchmal wünschen, dass andere Verlage da auch so mit so viel Sorgfalt auch rangehen, das ansprechend zu gestalten, weißt du, weil wir haben darüber geredet, Lyrik hat es eh schon schwer. Und sie hat es noch schwerer, wenn es dann in irgendwelchen seltsamen Bänden erscheint, wo man
das
so
stimmt, denkt,
okay, nicht sexy.
Ich freue mich nicht sexy. Ich freue mich auch für unseren Instagram-Feed, dass wir zwei so schöne Bücher heute da hochladen können.
Damit schließen wir die zwei Gedichtbände ab, oder? Für heute.
Ich würde es auch sagen, große Leseempfehlung, ihr Lieben.
Was vom Tage übrig blieb.
Josef, zuletzt möchte ich heute an Mascha Kaleko erinnern, die im Juni 1907 in Galizien, also damals Österreich-Ungarn, geboren worden war. Und bevor ich das mache, frage ich dich, ob du dich noch an die Unselt-Geschichte erinnerst. Also es ist nicht so lange her, wahrscheinlich erinnerst du dich, aber da wurde dann kam dann raus, dass der Verleger bei der NSDAP gewesen ist. Du nix, genau. Und da gab es doch die Forderung mancher Surkamp-AutorInnen, sie hätten das gerne vorher gewusst, ne, auch wegen der Frage einfach, ob sie dann dort veröffentlicht hätten und so weiter. Und da wurde ja auch in der Presse diese Mitgliedschaft sehr oft so als Jugendsünde abgetan. Und Mascha Kaleko, die hat etwas ganz Ähnliches erlebt. Davon erzähle ich dir dann. Und diese kleine Geschichte zeigt, finde ich, auch ganz gut, was sich nicht verändert hat im Umgang mit der deutschen Vergangenheit. Dazu kommen wir aber gleich noch. Mascha Kaleko zählt als eine wichtige Dichterin der neuen Sachlichkeit. Du als alter Germanist hast doch davon bestimmt schon gehört, oder?
Ja, aber aus der Kunst. Nicht aus der
Wie ist es in der Kunst? Aus der Kunst, sagt er.
Aus der Kunst. Naja, aus der Malerei oder so, weißt du?
Ja.
Da ist das ja so in den Zwischenkriegsjahren einfach so eine Strömung gewesen.
Genau, hier ist es ja zeitlich ganz, ganz ähnlich. Und da geht es vor allem um eine nüchterne, illusionslose Darstellung der Gesellschaft zwischen den Weltkriegen, also viel an die Weimarer Republik geknüpft. Und das waren Werke von oft demokratiefreundlichen AutorInnen, die dann in der NS-Zeit in den Fokus rückten und Bücherverbrennungen zum Opfer fielen und ins Exil mussten. Mascha Kaleko ist davon noch verschont geblieben. Die Nazis hatten das einfach nicht so richtig auf dem Schirm, dass sie Jüdin war. Und das hat sich dann aber geändert und sie ist 1938 in die USA geflohen. Sie wurde nach dem Krieg in Deutschland wiedergelesen und ist dann nach Westdeutschland zurückgekommen. Und dann sollte sie mit dem Fontane-Preis ausgezeichnet werden. Das war 1960. Und dann hat sie aber erfahren, dass der ehemalige SS-Mann Hans-Egung Holthusen in der Jury gesessen hat und hat deswegen die Nominierung für diesen Preis abgelehnt. Und Holthusen hat dann entgegnet, dass wenn das den Migranten, den Exilanten nicht recht sei, wie die Dinge hier laufen, dass sie dann doch einfach fortbleiben sollen. Und auch damals wurde diese SS-Mitgliedschaft, die ja auch nochmal einen Zacken schärfer ist, als Jugendsünde abgetan. Aber Holthusen war bei Kriegsende über 30. Also kannst du dir vorstellen, dass das nochmal eine ganz andere Hausnummer war, aber doch finde ich eine ähnlich vergleichbare Situation. Auf jeden Fall fand ich den Umgang damit sehr bemerkenswert und das meine ich negativ. Sie ist dann im selben Jahr mit ihrem zweiten Mann nach Jerusalem ausgewandert. Das war auf sein Bestreben hin, aber ich kann mir vorstellen, dass sie nach diesem Erlebnis jetzt auch nicht unbedingt so gerne in Deutschland geblieben ist. Sie hat dann sehr viele Schicksalsschläge erlitten. Ihr Mann und ihre Tochter sind relativ, nee, ihr Sohn, Entschuldigung, ihr Sohn und ihr Mann sind relativ nah nacheinander verstorben. An Krebs, glaube ich, beide. Und sie hat dann 1975 so sehr an ihrem eigenen Magenkrebs gelitten, dass sie dann verstorben ist. Und ich möchte dir zum Schluss, so viele Gedichte heute, es ist wirklich fantastisch, noch den Anfang aus ihrem Gedicht Letztes Lied vorlesen. Ich werde fortgehen, Kind, doch du sollst leben und heiter sein. In meinem jungen Herzen brannte das goldene Licht, das habe ich dir gegeben, und nun verlöschen meine Abendkerzen. Das Fest ist aus, der Geigenton verklungen, gesprochen ist das allerletzte Wort. Bald schweigt auch sie, die dieses Lied gesungen. Sing du es weiter, Kind, denn ich muss fort. Lieber Josef, wir sehen uns nächste Woche.
Ja, bis dann.
Tschüss.
Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Mieglitz und Josef Braun.